Wie Gott heute wirkt. Da steht kein Fragezeichen dahinter, wirkt Gott, sondern wir stellen fest, Gott wirkt. Und das ist eine wunderbare Verheißung. Wir dürfen davon ausgehen, Gott wirkt. In jeder Epoche sicher anders und bei jedem Menschen auch anders. Aber er wirkt. Ich hoffe nicht, dass Sie enttäuscht werden, mich eingeladen zu haben, denn ich werde jetzt nicht in der Zeit, die mir verblieben ist, von großen Erweckungen berichten, von großen Erfolgen, die man als Christ haben kann. Das gibt es, Lob und Dank dafür. Ich möchte von einer etwas ganz anderen Seite des Wirkens Gottes berichten. Ich weiß ja nicht, wie Sie hier heute Nachmittag hingekommen sind, mit welchen Gefühlen. Der eine ist glücklich, hat eine tolle Familie, ist erfolgreich im Beruf, Halleluja. Der andere hat Krach mit seinem Ehepartner, hat vielleicht noch gar keine Frau oder noch gar keinen Mann und fragt sich, warum. Ein anderer ist süchtig und traut sich kaum in seiner Gemeinde mal zu sagen, was ihn wirklich bewegt. Auch Halleluja. So ist das auch unter uns Christen. Einer der bekanntesten Pietisten, der ist leider schon heimgegangen in Deutschland, war Paul Deitenbeck. Und er hat gesagt, wir Christen leben in einer Welt der Tische und Bänke. Das heißt, wir Christen haben genauso Anteil an all den Sorgen und Nöten, aber natürlich auch an den Freuden unserer Umwelt. Und wir haben natürlich auch Anteil an dem, was diese Welt beherrscht. Und das kann man mit einem Wort wiedergeben, dass wir Angst haben. Kein geringerer als Jesus Christus hat das gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber gleichzeitig hat dieser Jesus gesagt, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Während wir hier in Freiheit eine Glaubenskonferenz veranstalten und für diese Freiheit dankbar sein dürfen, leben über 200 Millionen Christen, über 200 Millionen Christen in Staaten, wo sie diese Freiheit nicht haben. Im letzten Jahr 2001 sind 165.000 Christen den Märtyrertod gestorben. Können Sie sich das vorstellen? Genau registriert. 165.000 sind umgekommen, nur weil sie sich zum Herrn bekannt haben, zu dem wir uns auch bekennen. In islamischen Staaten, in hinduistischen Staaten und in kommunistischen Staaten. Vergessen wir nicht, jeder fünfte Mensch auf dieser Welt lebt in China. Hat das auch alles mit dem Wirken Gottes zu tun? Ist doch eine Frage, wenn wir so beten, dem Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn wir dann erleben, meine Güte, ich kann unglaublich dankbar sein, dass mir das so geht, aber anderen geht es nicht so, ist das immer noch derselbe Gott? Hat das mit Gottes Handeln etwas zu tun, wenn er zulässt, dass seine Leute ins Gefängnis kommen, dass sie den Märtyrertod sterben? Hat das was mit Gott zu tun, wenn Leute pleite gehen, seine Leute pleite gehen, schwer verwundet werden, schwer krank werden, diskriminiert werden, gemobbt werden in Firmen, die nichts mit Christen anfangen können? Manchmal könnte man meinen, ist das nicht vielleicht doch alles eine Einbildung mit diesem Gott? Wenn ich das so sehe, der Herr ist mein Hirte und dann das? Diese Frage ist erlaubt. Ist das nicht alles Einbildung? Aber gleichzeitig ist die Prüfung geboten, ob das alles mit Gott zu tun hat. Und wir haben eine wunderbare Grundlage für diese Prüfung, nämlich die Heilige Schrift. Da steht ganz genau, was Gott verlangt, was Gott verheißt. Das Grundgebot der ganzen Heiligen Schrift lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Doch hat das je Konsequenzen gehabt, wenn Staaten, wenn Völker, wenn Herrscher das missachtet haben? Schauen wir auf das letzte Jahrhundert. Da wollte Hitler ein 1000-jähriges Reich aufrichten ohne Gott. Das dauerte 12 Jahre. Da wollten Lenin, Stalin, Mao ein kommunistisches Weltparadies durchsetzen ohne Gott. Es dauerte 70 Jahre und 143 Millionen mussten dran glauben. Da träumte im Osten Deutschlands noch vor nur 13 Jahren öffentlich ein Erich Honecker davon, dass die Mauer noch 100 Jahre bestehen werde. 4 Wochen, 2 Tage war es vorbei, die Mauer war gefallen. Noch 1989, das ist ja alles nicht lange her, lagen in allen Schulen der DDR und in allen Buchhandlungen die politischen Wörterbücher der SED aus, heute PDS. Und wenn man nachblätterte, unter Gott stand da ein Fantasieprodukt. Wenn man nachblätterte, unter C, Christen, eine aussterbende Gruppe. Was lesen wir im Psalm 2? Der Herr aber lacht ihrer. Er lacht über alle die, die glauben, sie könnten ohne ihn bestehen. Sie könnten das alles alleine ohne ihn schaffen, sie bräuchten ihn nicht anerkennen. Es gibt eine Stelle in der Bibel, bei der habe ich immer gedacht, ist übertrieben. Der Lobpreis der Maria, da heißt es zu Beginn des Lukas-Evangeliums, er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Haben Sie sich auch schon mal gedacht, was für eine Übertreibung, wo erleben wir das denn? In diesen Tagen vor 13 Jahren, 1989, fand in West-Berlin der Deutsche Evangelische Kirchentag statt. Ich war dabei. Und der große Tenor lautete von Ostreferenten wie Westreferenten: Der eiserne Vorhang bleibt. Das ist eine ewige Sache mit dem Kommunismus. Wir müssen uns damit abfinden. Nur wenige Wochen später war die Mauer gefallen. Der Herr stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Christen, die teilweise schwer diskriminiert worden sind, sitzen heute in den Regierungen dieser Region. Es gibt keine Region wahrscheinlich in Europa, wo so viele Christen die Politik bestimmen wie in den 5 neuen Bundesländern. Der sächsische Justizminister Steffen Heidmann gestand ein: Wir haben uns als junge Theologen an der Universität viel Mühe gegeben, den biblischen Wunderbegriff zu verstehen. Ein Wunder ist das, was Menschen nicht für möglich halten und das trotzdem eintritt. Wir haben ein solches Wunder Gottes erlebt, den Fall der Mauer. Alexander Solzhenitsyn, der große Nobelpreisträger aus Russland, wurde einmal gefragt, wie war das eigentlich möglich, dass das, was führende Leute für ewig hielten, nämlich den eisernen Vorhang, plötzlich samt Ideologie verschwunden war in Osteuropa. Und seine Antwort: Weil der Marxismus keine Antwort hatte auf die entscheidenden Fragen der Menschheit, nach Leid, nach Schuld und nach Tod. Für den Marxismus liegt der Sinn des Lebens in der Arbeit. Wer aber nicht mehr arbeiten kann, lebt sinnlos. Ein Marxist hat am Bett eines sterbenskranken Genossen nichts zu sagen. Zitat Ende. Und das Tolle ist, dass wir als Christen befriedigende, nachprüfbare Antworten haben auf die entscheidenden Fragen der Menschheit. Leid. Jesus Christus redete nicht nur vom Leid, sondern er hat es wie nur selten Menschen selbst erfahren. Aber das hilft mir ja nicht viel, wenn ich im Leid selbst stecke. Und da bietet dieser Jesus an, ich trage das mit. Ihr braucht euch nur fest an mich zu klammern, dann werdet ihr spüren, ich trage das mit. Vor einem Jahr um diese Zeit wurden 24 Entwicklungshelfer, darunter auch 4 aus Deutschland in Afghanistan, von den Taliban verhaftet und in ein Erdgefängnis gesteckt. Leute, die ohne Gehalt in Afghanistan gearbeitet haben, um den Ärmsten der Armen zu helfen. Und da kamen sie für 102 Tage ins Gefängnis. Und als sie rauskamen, haben wir sie interviewt und da sagten sie, als wir im größten Elend steckten, als wir unser Leben schon an Gott abgegeben hatten, da spürten wir, er ist da. Aber Christus bietet noch viel mehr an. Das Schlimmste, wenn man im Leid steckt, besonders wenn man unverschuldet im Leid steckt, ist ja die Frage, warum? Warum habe ich Krebs und nicht der Nachbar? Es ist hochinteressant, dass es im Hebräischen, also der Sprache Jesu, das Wort warum nicht gibt. Stattdessen gibt es das Wort wozu. Warum ist immer in die Vergangenheit gerichtet, aber wozu ist immer nach vorne gerichtet? Wozu stecke ich im Leid? Wozu ist mir dies und jenes widerfahren? Manchmal werden wir es in unserem Leben noch erfahren, warum Gott auf krummen Wegen gerade geht. Aber manchmal auch erst in der Ewigkeit. Einer der großen Reformatoren, Philipp Melanchthon, hat ein Gebetbuch verfasst und in seinem Gebetbuch gibt es ein Gebet unter der Überschrift, warum wir den Tod nicht zu fürchten brauchen. Und ein Grund, der da angegeben ist, weil wir in der Ewigkeit einmal erfahren werden, warum Gott in unserem Leben so vorgegangen ist und nicht anders. Dass wir dann einmal wirklich erfahren werden, dass tatsächlich alles für uns zum Besten gedient hat. Ist das nicht etwas Wunderbares, dass wir das einmal erfahren dürfen? Die Schuldfrage. Es ist eine Binsenweisheit, dass viele Krankheiten seelische Ursachen haben. Und die größte seelische Last ist unvergebene Schuld. Psychotherapeuten, da können Sie hingehen, solange Sie wollen. Sie können Schulden nicht vergeben. Sie können sie kleinreden, wegreden, aber vergeben können Sie sie nicht. Und da bietet dieser Jesus Christus an, ich nehme euch die Schuld. Und nicht nur einmal bei der Bekehrung. Nein, Luther sagt, jeder Tag ist Bußtag. Jeder Tag ist Neuanfang. Jeden Tag neu können wir abends zu Gott kommen und sagen, Herr, ich habe wieder versagt, nimm es mir weg. Keine Religion bietet das, nur der christliche Glaube. Es gibt nichts Beglückenderes, als frei zu werden von Schuld und Neuanfang zu haben. Nutzen Sie es. Und schließlich der Tod. Hunderte haben gesehen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Viele haben gesehen, wie vor seinem Grab ein Riesenstein gerollt wurde. Hunderte haben gesehen, wie der gekreuzigt wurde, der echt tot war, plötzlich wieder lebendig war. Kein Religionsführer kann das von sich behaupten. Aber das hat eine Konsequenz, dass wir keine Angst mehr vor dem Tode zu haben brauchen. Dass wir wissen, das ist nur ein Durchgangsstadium in die Ewigkeit hinein. Und das hat jetzt schon wunderbare Konsequenzen. Im letzten Jahr starb mein bester Freund, 30 Jahre aus unserer Gemeinde. Wir hatten noch Freitagabend miteinander telefoniert, fröhlich gesprochen. Am nächsten Morgen ruft mich seine Frau an. Herzversagen, er ist tot. Ich habe selten eine Beerdigung erlebt, wo so viel geweint wurde, als seine beiden Kinder 2 und 4 Jahre zum Grab trippelten und dann eine Blume hineinwarfen. 14 Tage später rief ich die Witwe an und sage, Mensch, wie kommt denn der Älteste, der das ja nur alles mitbekommt mit seinen 4 Jahren, der Daniel, wie wird er damit fertig, dass sein Vater tot ist? Und da sagt sie, er kommt am besten damit zurecht. Ich sage, wieso denn? Ja, er betet jeden Abend, lieber Herr Jesus, grüße bitte meinen Papa von mir. Ich war sprachlos. Ich habe 4 Theologen angerufen, alles bibeltreue Theologen. Ich sage, darf man das? Bei fast allen sekundenlange Schweigen. Diese Frage hatten sie noch nie gehört. Und dann sagte einer nach dem anderen, ja, das Kind hat ja eigentlich recht. Wir dürfen davon ausgehen, dass die, die Jesus an Jesus Christus geglaubt haben, beim Herrn sind in der Ewigkeit, wenn sie gestorben sind. Und dann dürfen wir sie, wenn wir zu Jesus beten, grüßen. Mein Vater ist 11 Tage vor seinem Tod, hatte sich noch bekehrt. Jetzt bete ich jeden Abend, wenn ich bete, grüße bitte meinen Vater von mir. Ist das nicht wunderbar, dass wir das tun können? Die Schuldfrage gelöst, die Leidfrage gelöst, soweit sie überhaupt lösbar ist. Die Todesfrage gelöst. Das ist das Vorrecht, das wir als Christen gegenüber allen anderen haben. Aber nicht, um stolz zu sein, sondern um es weiter zu sagen. Nun wird der eine oder andere unter Ihnen sagen, ich habe Gott sei Dank nichts mit Leid zu tun. Ich verspüre auch nicht, dass ich eine große Schuld auf mich geladen hätte und sterben will ich schon gar nicht. Hat das Thema denn nichts mit meinem Alltag zu tun? Auch hier können wir in der Schrift gucken, was ist uns denn vorausgesagt von Jesus Christus. Und da ist eine Menge vorausgesagt, da gibt es ein ganzes Kapitel, Matthäus 10, da prophezeit Jesus seinen Jüngern und damit heute uns, was passieren wird. Und ich möchte daraus ein paar Verse lesen. Die Aussichten für uns. Ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Es wird aber einer, ein Bruder, den anderen den Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht 2 Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. So handelt Gott. Ist uns dieser Preis des Christseins bewusst? Ich habe immer mehr den Eindruck im frommen Bereich, dass es geradezu einen Trend gibt, die Kosten des Christseins zu verschweigen. Und das heißt, das Leid auszublenden als etwas, was irgendwie nicht dazugehört. Und in manchen Aussagen von Evangelisation gibt es so 2 Standardsätze. Der erste lautet, Gott liebt dich, wie du bist. Stimmt das eigentlich? Ich lese im Neuen Testament, kehrt um. Kehrt um aus eurem falschen Lebenswandel und macht einen richtigen, nämlich mit mir. 2. Standardsatz, Gott löst alle deine Probleme. Stimmt das denn? Als ich mich bekehrt habe, wurde mein Grundproblem gelöst, meine Schuld weggenommen und ich bekam einen Sinn für mein Leben. Aber ansonsten hatte ich nur Probleme, denn ich musste mit meinem alten Lebenswandel aufhören. Und da musste ich mich von Leuten trennen, mit denen ich zusammen war. Da musste ich ein ganz anderes Leben führen. Schon Jesus Christus hatte große Probleme damit, dass die Menschen was ganz anderes von ihm wollten, als was Gott von ihm wollte. Sie erwarteten einen Revolutionär, der die Römer rausschmeißt, andere einen siegreichen König und Held, aber doch niemand einen, der sanftmütig auf einen Esel reitet Und dann erst Paulus. Viele, besonders in seiner bekanntesten Gemeinde in Korinth, lehnten ihn ab. Warum? Für sie musste ein Prediger, eine Führungskraft Erfolg ausstrahlen. Der Segen, der musste sichtbar sein. Und was war Paulus? Ein Prediger, bei dessen Rede schon mal die Leute einschliefen. Ein Prediger ohne Familie, ohne Vermögen, ja sogar ohne feste Anschrift. Heute nennt man das ein Asozialer. Und dann war er auch noch unheilbar krank. Warum hat ihn denn Gott nicht geheilt? Stimmt da was nicht mit dem Charisma und dem Segen? Und dann noch die schreckliche Vergangenheit. Er hat Christen zu Tode gebracht. Wäre Paulus zu dieser Landeskonferenz eingeladen worden? Bei den Vorbereitungen für einen christlichen Kongress ging es darum, wen laden wir als Referent ein? Einer meldet sich und sagt, wir haben einen Bauunternehmer in unserer Gemeinde. Der ist Christ geworden. Darum hat er sich nach den 10 Geboten gerichtet. Daraufhin ist er in Konkurs gegangen. Und daraufhin ist er immer noch Christ geblieben. Den sollten wir einladen. Abstimmung. Eine Mehrheit sagt, nein. Ist doch nicht vorbildlich, ist doch pleite gegangen. Ist also möglicherweise das Wirken Gottes heute unter Christen gar nicht mehr vermittelbar? Es wird jedenfalls kaum noch davon geredet, dass Leid zum Christsein dazugehören kann, und zwar genauso wie Bibellesen und Gebet. Der große Theologe im Widerstand des Dritten Reiches, Dietrich Bonhoeffer, schreibt in seinem Buch Nachfolge: Das Kreuz ist nicht Ungemach und schweres Schicksal, nicht zufälliges Leiden, sondern notwendiges Leiden. Der Stuttgarter Pfarrer Winrich Schäffbuch, der selbst 2 große Missionswerke leitet, schrieb jüngst: In der Erweckungs- und Missionsgeschichte ging der größte Segen von zerbrochenen Herzen aus. Hören Sie das? Segen und Zerbrechen. Das kann bei Gott zusammengehören. Der größte Erweckungsprediger Württembergs, Ludwig Hofacker, war nur krank. Keiner hat je erlebt, dass er mal gesund war. Er starb mit 30. Er hat eine riesige Erweckung bewirkt. Und die Andachtsbücher dieses vor über 200 Jahren gestorbenen Predigers haben in der kommunistischen Zeit unter Russlanddeutschen eine Erweckung, eine erneute Erweckung gewirkt. Der größte deutschsprachige Liederdichter, Paul Gerhardt, noch 150 Jahre älter. Er verlor 4 seiner 5 Kinder. Sie mal vorstellen, 1. Kind tot, Herr, muss das sein? 2. Kind tot, warum das noch? 3. Kind, 4. Kind, dann starb auch noch seine Frau. Dann wurde er auch noch als Pfarrer des Amtes enthoben. Seine über 130 Lieder sind bis heute Menschen, die in Not sind, ein Wahnsinnstrost. Du meine Seele, singe. Ich singe dir mit Herz und Mund. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. Und dann, nachdem auch die Frau gestorben war, dichtete er das Lied: Warum soll ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Gott handelt, auch durch Leid. Es war toll zu sehen, Ihre Missionare. Und ich freue mich, wenn Sie Gemeinden gründen können und Erfolg haben. Es wird aber auch berichtet von Missionaren in der Missionsgeschichte, die starben, ohne eine einzige Bekehrung erlebt zu haben. Können Sie sich das vorstellen? Sie arbeiten 30, 40 Jahre und keine einzige Frucht. Obwohl sie gebetet haben wie die Weltmeister, obwohl sie gefastet haben bis zum Umfallen, nichts, gar nichts. Sie konnten in ihren Freundesbriefen nichts berichten. Und dann heißt es in der Missionsgeschichte, nach ihrem Tod brach eine Erweckung aus. Sehen Sie, das haben Sie dann von der Ewigkeit erleben können. Gottes Maßstäbe, und das ist das Wichtigste beim Thema, wie Gott handelt, sind nicht menschliche Maßstäbe. Und genau das, was wir als gescheitert, als segenslos betrachten, kann genau Gottes Weg mit einem Menschen sein. Hat man früher in evangelikalen Kreisen das Thema Leid gelegentlich überstrapaziert nach dem Motto, nur ein leidvolles Leben kann ein segensreiches Leben sein, so steht man heute in der ganz anderen Gefahr, dass man gar nicht mehr darüber redet, dass Gott auch so handeln kann. Damit es kein Missverständnis gibt, Christen suchen kein Leid. Christen überhöhen das Leid auch nicht. Aber sie versuchen es in dem Wissen zu ertragen, dass es Gottes Weg mit ihnen sein kann. Um es auf die Spitze zu treiben, da ist ja was ganz Brisantes gesagt worden in unserem Text im Matthäusevangelium, das ich jahrelang auch immer überlesen habe, weil ich dachte, das ist übertrieben. Ein Vater kann nicht seinen Sohn verraten, das geht einfach nicht. Wir haben von Idea eine Reise gemacht unter dem Motto Christen in Haft. Und wir haben inhaftierte Christen in der DDR mitgenommen, einzelne, von denen wir wussten, und haben sie in die Gefängnisse gesetzt, in die Zellen, wo sie gesessen haben, und haben sie berichten lassen. Habt ihr denn nun Gott da erlebt oder war er weg oder wie war das? Habt ihr den Glauben verloren? Da war Matthias Storck, heute Pfarrer in Westfalen. Als Theologiestudent kam er einfach nicht zurecht, damit das überall gesagt wurde, in Schulen, auf allen öffentlichen Plätzen, Gott gibt es nicht. Und er ging in den Widerstand. Und er wurde verraten von einem Freund, auch noch Pfarrer. Er und seine Frau kamen ins Gefängnis, ins Stasi-Gefängnis nach Berlin-Hohenschönhausen. Und in seinem Buch über die Haftzeit berichtet er, das schönste Erlebnis war, als mein Vater mich besuchte, auch ein Pfarrer. Und der Vater fragte, was möchtest du denn am liebsten? Und er sagte, der Sohn, ich möchte mal wieder Abendmahl feiern. Der Vater hatte Kaffee und Kuchen mitgebracht. Und dann nahm der Vater den Kuchen und sagte, das ist mein Leib für dich gegeben. Und in Kaffee mein Blut für dich vergossen. Das Schönste, was ich in der Haft erlebt habe, war das Abendmahl mit meinem Vater. 2 Jahre, nachdem er das Buch herausgegeben hat, sah er seine Stasi-Akte. Und da stand, sein Vater ist erpresst worden von der Stasi. Hat auch ihn verraten, seinen Sohn. Sehen Sie, Gottes Wort übertreibt nicht. Lesen Sie daraufhin mal Matthäus 10, Gottes Wort übertreibt nicht. Und man könnte sich ja fragen, muss das eigentlich so sein? Hätte Gott das nicht mit Adam und Eva irgendwie anders machen können mit dem Sündenfall? Muss das so sein, dass Menschen Leid erleben? Da war ein anderer Teilnehmer auf unserer Reise, der nun 72 Jahre alte Hans-Jörg Stephan. Vor 50 Jahren ging er nach einer Bibelstunde, die er gehalten hat, als Anfang 20-Jähriger, von Babelsberg nach Potsdam nach Hause, das liegt vor Berlin. Und er sieht Flugblätter auf dem Bürgersteig. Und er bückt sich und hebt sie auf. Und während er sie aufhebt, stürzen sich plötzlich 3 KGB-Leute auf ihn und sagen, Sie haben diese Flugblätter dorthin gelegt, aber nicht nur das, Sie haben sie sogar verfasst, diese antisowjetischen Flugblätter. Und dann bekam er 25 Jahre. Verstehen Sie das? Da kam kein Christ aus dem Bordell und erlebte dann womöglich eine Strafe. Nein, er kam von der Bibelschule, von der Bibelstunde. Ein unschuldiger Christ. 25 Jahre. Er wurde gefoltert. Seine Eltern erfuhren erst nach einem Jahr, dass er überhaupt noch existiert. Und den hatten wir nun in der Gefängniszelle in Torgau. Da saß er, ein kleiner, gebückter Mann, kaputt gemacht von diesen Verbrechern. Und dann erzählte er, wie er das alles so erlebt hat. Und dann hielt es ein junges Mädchen in unserer Gruppe nicht aus und sie schrie: Hört mir auf, von einem liebenden Gott zu reden. Das kann doch gar nicht sein, dass es einen liebenden Gott gibt, der einen jungen Christen 25 Jahre in Haft schickt. Es war atemlose Stille. Ich wusste nicht, ich musste das moderieren. Ich war sprachlos. Ich dachte, jetzt bricht hier alles zusammen. Und der Stefan blieb ganz ruhig. Er sagte nur: keine Kritik am Sozialismus, keine Kritik an seinen Folterern, keine Kritik daran, dass er überhaupt noch nicht rehabilitiert worden ist, sondern sagte nur einen Satz: Ach, wissen Sie, Gott braucht überall seine Leute. In all den Gefängnissen, 7 Gefängnisse insgesamt, war ich auf meinem Trakt immer der Einzige, der von Gott wusste. Ich war der Einzige, der meinen Mithäftlingen sagen musste, dass in dieser Hölle trotzdem der Heiland zu finden ist. Wenn Sie Gott handelt heute, könnte es sein, dass Sie in ein Krankenhaus kommen, damit der da bei Ihnen liegt, im Zimmer etwas von Jesus hört? Könnte es sein, dass Sie Ihren Beruf verlieren, dass Sie woanders hingehen müssen, in einen ganz anderen Wohnort, weil Gott einen Plan damit verfolgt, dass nämlich an dem Ort etwas von ihm geredet wird? Da wären wir beim größten Problem, beim Thema, wie Gott handelt, das Ja-Sagen zu seinem Handeln. Wir beten im Vater unser oft dahin, dein Wille geschehe, bloß wehe, wenn sein Wille geschieht und es unserem widerspricht. Es gibt eine Tagungsstätte in der Mitte Deutschlands, die zeichnet sich durch eine ungewöhnliche Gastfreundschaft aus. Ich kenne selten ein Haus, wo so viel Segen ausgeht, wo Menschen kaputt hingehen und heil wieder rauskommen. Und als das Heimleiter-Ehepaar Anfang dieses Jahres 60 wurde, haben wir sie interviewt und die entscheidende Frage: Wie kommt das eigentlich, dass in ihrer Hütte, die gar nicht so toll aussieht, dass da so viel Segen rauskommt? Was ist das Geheimnis des Segens ihrer Hütte? Und da antwortete das Heimleiterpaar: Im Jahr unserer Eltern, zum Tod ihrer 3 Söhne vor 46 Jahren in den Alpen, da liegt der Segen. Die 3 Söhne waren alle fromm bis zum Abwinken. Sie wollten sich auch gesellschaftlich engagieren. Sie wollten in der Bergwacht mitarbeiten und sie übten, aufgenommen zu werden. Und dann starben sie alle, stürzten alle 3 ab. Und ihre Eltern, die ein christliches Gästehaus in Oberstdorf leiteten, schrieben auf den Grabstein in ganz großen Buchstaben: Ja, Vater. Ja, Vater. Abgestürzt am 2. September 1946 und blieben doch in Gottes Hand. Bis heute findet sich neben dem Grab ein Kasten mit Traktaten. Die Verbindung von diesem Ja, Vater zum Tod von 3 Kindern und den Traktaten hat dazu geführt, dass so viele Menschen dort Christen geworden sind an diesem Grab, dass es bereits ein Buch darüber gibt, über die, die Christen geworden sind. Ich könnte jüngere Menschen verstehen, die sagen: Ich will jetzt nicht mehr Christ sein. Lohnt sich das Ganze, wenn das dazugehört, wenn das stimmt, was bei Matthäus 10 steht? Wenn das so ist, dass ich Ja sagen muss zu sowas, lohnt sich das dann, Jesus nachzufolgen? Ist nicht alles viel bequemer und schöner? Jesus sagt in unserem Text: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Zuerst appelliert Jesus an uns: Fürchtet euch nicht. Ist doch schon mal toll. fürchtet euch nicht. Gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass Nachfolge Tod bedeuten kann. Das war nicht vor 2000 Jahren allein so, sondern ist bis heute so. Das 20. Jahrhundert ist in die Kirchengeschichte eingegangen als das Jahrhundert, in dem so viele Christen in Märtyrertod gestorben sind, wie in allen Jahrhunderten zuvor zusammen nicht. Doch zugleich mit der Ankündigung, dass Verfolgung möglich ist, tröstet Jesus seine Jünger, indem er sagt, die Gegner, alle eure Gegner, können zwar euren Leib töten, euren Körper töten, ihr könnt bald draufgehen. Nicht aber die Seele. Nur das Vergängliche, der Körper geht drauf. Aber nicht das Unvergängliche. Das Entscheidende bleibt bestehen. Ist das nun alles Theorie? Wir gedenken in 2 Wochen des 11. September. Wissen Sie, wer der Held des 11. September in den USA war? Ein frommer Christ. Es war 9.15 Uhr am 11. September. Er saß in einem Flugzeug Richtung Washington von New Jersey, ein 31 Jahre alter Mann. Er saß in der letzten Reihe. Er bekam durch einen Handyanruf Bescheid, hast du schon gehört, ein Flugzeug ist ins Welthandelszentrum geschossen worden. Viele Tote. Andere bekamen in dem Flugzeug auch diese Anrufe. Wir wissen das vom Aufzeichnungsgerät des Flugzeuges. Was macht man als Christ in so einem Flugzeug? Dann blickt er nach vorn und er sieht, wie in der ersten Reihe einer nach dem anderen von den Terroristen abgeschlachtet wurde. Was macht man als Christ in einem entführten Flugzeug? Gibt's da Gott? In amerikanischen Flugzeugen ist es so, dass im Hintersitz, also vom Vordermann, der auf der Rückseite ein Telefon ist, ein Notruftelefon. Er ruft die Notrufzentrale an, dieser Christ Todd Beamer ist sein Name. Und dann fängt er nicht an zu schreien, wo ist Gott, warum lässt er mich im Stich? Sondern er schildert ganz nüchtern der Dame, die unten viele hundert oder tausend Meter unter ihm zuhört. Es ist gleich vorbei hier mit uns. Die Terroristen werden auch mich bald ergreifen. Bitte grüßen Sie meine Frau, die schwanger ist, und meine beiden Söhne von mir. Und jetzt wollen wir beten. Und dann beten Sie Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Sehen Sie, so konkret ist Gottes Wort. Und zum Schluss beten Sie das Vaterunser. Dein Wille geschehe. Und dann bricht das Telefonat ab und über den Stimmenaufzeichnungsrekorder weiß man, was dann passierte. Dann hat dieser Christ die Leute, die vor ihm saßen, gesagt, los, steht auf, wir wollen den Terroristen entgegentreten. Und dann sind sie nach vorne gegangen und haben die Terroristen so durcheinander gebracht und überwältigt, dass das Flugzeug nicht wie geplant aufs Weiße Haus stürzte, sondern auf ein Feld. Ein Christ, der Gott vertraute, der Gottes Wort wörtlich nahm, hat dazu geführt, dass Amerika in nicht noch tiefere Depressionen gestürzt wurde. Denn stellen Sie sich vor, das Weiße Haus wäre auch vernichtet worden. Präsident Bush hat die Witwe zu sich geholt und hat gesagt, das war der größte Zeuge des 11. September. Sehen Sie, nicht Menschen fürchten, sondern allein Gott. Denn er allein kann Leib und Seele verderben, und zwar in der Hölle. Es gibt ja also die zwei Lebensausgänge, Himmel und Hölle. Christsein ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern oft schwerer als Nicht-Christsein. Doch gleichzeitig gilt, es gibt viel Schlimmeres als den Tod, nämlich Untreue gegenüber Gott mit der Konsequenz, ewig woanders zu sein. Sehen Sie, schon um des Himmels willen lohnt es sich, Christ zu sein. Und wie kommen wir nun in den Himmel? Jesus verheißt Unglaubliches. Sind nicht zwei Sperlinge für einen Pfennig zu kaufen und nicht einer von ihnen fällt auf die Erde ohne euren Vater? Euch aber sind auch die Haare des Hauptes alle gezählt. So fürchtet euch nicht. Sehen Sie, Gott sorgt für alles. Wir, die wir oft glauben, was hat dieser ferne Gott mit uns, mit meinen kleinen Beschwerden zu tun? Er weiß es mehr, als wir ahnen. Ich habe mal bei einer Friseuse gefragt, als meine Haare da so runterfielen. Ich sage, wie viel mögen das sein? Da sagte sie, da würde ich ja irre bei, wenn ich die zähle. Und unser Herr weiß um jedes Haar. Wenn Sie sich das mal überlegen, der weiß um jede kleine Beschwerde in Ihrem Leben, um jede Not, um jedes Unglück und jedes Nicht-Verstehen-Können. Und trotzdem sind die Psychiatrien voll von Christen. Wie kommt das? Wie viel weniger Streit, Missgunst, Neid, Depressionen, Unlust gäbe es doch, wenn wir lernen würden, alles aus dieser Hand zu nehmen, die um jedes einzelne Haar weiß. Im Durchschnitt verliert man 50 Haare am Tag. Stellen Sie mal vor, diese 50 davon weiß unser Herr. Und welch ein Trost kann es doch sein, gerade in Zeiten der Not, uns immer wieder vor Augen zu halten. Der, der um jedes Haar weiß, der weiß doch auch darum, wie mir zumute ist, weil ich operiert werden muss, Examen habe, in die Arbeitslosigkeit komme, in Rente gehen muss und es gar nicht will. Nehmen Sie das mit. Gott handelt. Nicht immer so, wie wir es verstehen können, aber so, wie es tatsächlich für uns richtig ist. Vertrauen Sie darauf. Und der eine oder andere, der jetzt vielleicht sagen möchte, ich schaffe es nicht, ich scheitere immer wieder, ich will diesem Herrn vertrauen. Ich werde mit meinen Fehlern nicht fertig und auch mit meinen Sünden nicht. Ist dann die Alternative die Hölle? Wird ja oft in Gemeinden gesagt. Wenn ihr nicht fertig werdet mit eurem unheiligen Leben, dann wisst ihr ja, wohin es geht. Stimmt das aber? Jesus Christus sagt, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Wissen Sie, dass das einerseits eine tolle Ermutigung ist und gleichzeitig ein Riesentrost? Nicht Fehler, nicht Sünden trennen uns davon, in die Ewigkeit im Himmel beim Herrn zu sein, sondern nur, dass wir den Namen Gottes verschwiegen haben. Helmut Thielicke, den ich heute Morgen schon zitiert habe, und damit möchte ich schließen, hat das mal in einem Bild ausgedrückt, wie das ist, wenn wir im jüngsten Gericht vor unserem Herrn stehen. Da landen wir ja mal alle. Da wird auf der einen Seite Gott Vater stehen und auf der anderen Seite der Sohn. Und dann steht da der Satan, auf Deutsch der Verkläger. Und dann wird dieser Satan eine Riesenliste von Fehlern und Sünden, die wir begangen haben, vorlesen. Und dann wird Gott der Vater seinen Sohn fragen, stimmt das? Hat er tatsächlich so viel Mist gebaut? Und dann wird Jesus sagen, ja, das stimmt, war eine Nullnummer. Eigentlich alles schiefgegangen. Aber er hat sich immer zu mir bekannt. Und deshalb ist er bei mir im ewigen Paradies. Sehen Sie, an unseren Herrn müssen wir uns halten. Dann brauchen wir nicht verzagen, wenn wir Mist bauen, wenn wir sündigen, wenn wir mit unseren Fehlern nicht fertig werden. Immer fest an unserem Herrn bleiben. Dann ist uns verheißen, dass wir uns alle einmal in der Ewigkeit wiedersehen werden. Amen.